Aber was ich eben schon merke, weil ich glaube auch diese Fürsorge und die, und das aufeinander aufpassen, das hat man als Berliner sehr.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle möchte ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, wünschen und Patrick Bauer. Patrick Bauer ist Journalist. Patrick Bauer hat 15 Jahre in München gelebt und kommt aus West-Berlin. Eigentlich kommt er von ganz woanders her, das besprechen wir aber später in dieser Folge. Und wir beide haben uns getroffen, weil in den letzten Tagen wieder viel über diese Stadt Berlin diskutiert wurde. Ein Artikel ist erschienen von Johanna Adoyan in der Süddeutschen Zeitung. Ein Artikel, der darüber spekuliert, dass Berlin in eine bestimmte Richtung kippt. Ein sogenannter Berlin-Schmäh-Artikel. Und ich als Berliner muss sagen, diese Artikel begleiten mich in der Wachheit meines Lebens schon immer. Nämlich seit ich denken kann. Immer gibt es diese Artikel, immer gibt es diese Bücher, die Filme, mittlerweile die Podcasts, in der eine große Verachtung gegenüber der Stadt Berlin geäußert wird. Und mit Patrick Bauer als Westberliner und mir, Thilo, als Ostberliner, haben wir heute gemeinsam erörtert, warum das so ist. Warum wird diese Stadt so verachtet? Was sagt uns das über andere Städte in Deutschland? Was sagt uns das über den Zustand der Gesellschaft in diesem Land? Und wir stellen uns natürlich auch die große Frage, was kann Deutschland von Berlin lernen?
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 22. April 2026 um 15 Uhr.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer live produzierten Ausgabe des Alles muss raus Podcasts mit Patrick Bauer, Journalist, hallo, für die Süddeutsche Zeitung. Er sitzt aber nicht hier für die Süddeutsche Zeitung. Nein. Du bist, du machst dort Podcasts.
Ich bin der Ressortleiter des Audio- und Videoressorts, gemeinsam mit Laura Terberl, und sitze hier bei dir in Berlin, weil ich auch wohne in Berlin und ich bin auch Berliner.
Das verbindet uns nämlich. Und deswegen haben wir uns heute auch getroffen. Wir sind beide Berliner, er Westberliner, ich Ostberliner. Und letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, ist ein Artikel erschienen von unserer Kollegin Johanna Adoyan über Berlin und wie Berlin kippt, wie diese Stadt kippt. Und das hat mich bewegt, mit dir darüber nachzudenken, warum Berlin sich so eignet als Stadt, die immer und immer wieder angegriffen wird. Seit es diese Stadt eigentlich gibt, möchten Menschen diese Stadt scheiße finden. Und ich will mit dir erörtern, warum das so ist. Und jetzt natürlich meine erste Frage an dich. Glaubst du, dass, wenn man Berlin angreift, man Ost- und West-Berlin angreift, oder müsste man eigentlich sich entscheiden, welchen Teil der Stadt man hier angreifen möchte und scheiße finden will?
Ich glaube, es hat gar nicht mal in dem Fall sonst sehr viel, gar nicht so viel mit Ost und West zu tun. Aber man muss sich, da hast du total recht, wäre meine These, sofort entscheiden, welchen Teil und welchen, naja, welchen Kosmos von Berlin man eigentlich meint. Und meine These wäre auch, dass all der Berlin-Hass oder die Berlin-Kritik oder die Berlin-Polemiken, die, wie du so richtig sagst, ja schon seit Jahr und Tag immer wieder erscheinen, manche sind gut, manche sind nicht so gut, ja immer was sehr, einen sehr besonderen Moment an Berlin und einen besonderen Ort von Berlin und einen Aspekt von Berlin meinen. Eigentlich arbeiten sich ja die Autoren oft genug in den vergangenen Jahrzehnten immer so an ihrem Berlin ab, was sie mal kennengelernt und vielleicht auch lieben gelernt haben, was jetzt irgendwie sich vielleicht gar nicht so viel verändert hat, aber die Personen und die Schreibenden haben sich vielleicht verändert.
Wollen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern mal einen kurzen Kontext geben? Wie war Berlin, sagen wir mal, West-Berlin 2000? So sagen wir mal 95 bis 2000. Das ist die große Zeit, in der die Menschen in diese Stadt gezogen sind, kurz nach dem Mauerfall. Mhm. Wie hat sich Berlin von 95 bis 2000 West für dich angefühlt? Was war da los bei euch drüben?
Ich mache mal eine kurze Zeitreise. 95 so bis 2000, da war ich auf dem Gymnasium und 2002 habe ich Abi gemacht. Da war Berlin so eine ganz merkwürdige Zwischenphase, hatte ich das Gefühl. Ja, da wurde so am Potsdamer Platz plötzlich was hochgezogen.
Grausamkeit. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Die aber ganz gut gealtert ist, darüber können wir nachher nochmal reden, finde ich jetzt. Besser, als ich mal hätte denken können. Da gab es dann so merkwürdige futuristische Momente wie die Magnetschwebebahn, die da auf der Brachfläche plötzlich stand und man konnte sonntags mit Mama und Papa mal ganz schnell fahren und dann wurde sie auch wieder abgebaut oder verrottete, weiß ich gar nicht, was daraus geworden ist. Nichts. Wenn man aus heutiger Sicht drauf schaut, dann war das natürlich die Hochphase politischer Skandale und Fehlentwicklungen und Korruption, die dann noch spürbar werden sollte, aber eigentlich war das für mich ganz persönlich so eine noch ganz gemütliche Westberliner Zeit, wo plötzlich am Horizont aber so zu sehen war, hier könnte was passieren, was man so aus Berlin gar nicht kennt. Und stellvertretend dafür stand, da sind wir wieder am Heute, die Olympia-Bewerbung.
Die ah, stimmt, die gelben T-Shirts mit dem Berliner Bären, so Punkt, Punkt, so Strich.
Genau, ja. Olympia 2000.
Ja.
Ja. Also bei mir zu Hause gab es nur No-Olympia als Thema. Meine Eltern waren da vehement dagegen.
Mhm. Bei uns auch.
Ich deswegen auch.
Ja, das war, also es war, glaube ich, üblich, als Berliner dagegen zu sein, gegen diese Olympiade, weil es ja irgendwie schon bekannt war, das versaut die Stadt einfach.
Ja, wie wäre es heute, wenn man die Berliner fragt?
Ob man, ist ja gerade wieder eine Bewerbung, ne?
Genau.
Das ist eine interessante Frage. Was glaubst du? Also ich glaube, Ur-Berliner sind immer noch dagegen.
Mhm.
Zugezogene erhoffen sich möglicherweise so ein,
dass der Dreck wegkommt.
Dass der stimmt, dass endlich mal durchgefegt wird. Weil ich meine, wir haben in vielen Teilen, am hinteren Ende der Landsberger Allee, glaube ich, liegt immer noch der Rollsplit.
Von der letzten Olympiabewerbung.
Vom Winter. Ich glaube tatsächlich, dass das so als Reinigungsmaßnahme die Olympiade wahrgenommen werden könnte.
Ja, man hat natürlich, also ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, die näher an der Landespolitik dran ist, weil sie beruflich damit zu tun hat. Und die sagte, dass da schon absurde Konzepte kursieren von so temporären Schwimmhallen, weil das, darauf will ich hinaus, wäre vielleicht so die Hoffnung, die man damit verbinden könnte, dass sich strukturell, infrastrukturell was verbessert. Ein paar neue Turnhallen und Schwimmbäder, die man benutzen kann.
Ja.
Aber ich glaube, das könnte auch schnell wieder abgerissen werden.
Ich stelle mir das so vor, wie bei allen Sportveranstaltungen auf internationaler Ebene, dass du dann irgendwann diese überwucherten Fußballstadien und so leere Schwimmbäder hast, wo so Graffiti einfach unten drin ist. Das ist so stelle ich es mir einfach vor.
Aber wir waren,
ja, wir waren
bei der Jahrtausendwende. Wie war es bei dir da in Berlin? Was bist du für ein Jahrgang?
Ich bin 81er Jahrgang.
Zwei Jahre sprich, älter.
Genau, ich habe 2001 mein Abi gemacht, hätte es eigentlich 2000 machen müssen und habe Berlin in Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre als genauso wahrgenommen wie heute, den besten Ort, den ich mir vorstellen kann, um zu leben. Allerdings war man unter sich. Das war das besondere Gefühl. Also der Zugezogene war eigentlich eine Person aus einem anderen Bezirk. Also man hat dann Prenzlauer Berger zum ersten Mal kennengelernt. Man ist irgendwie, man hat Leute aus Mitte kennengelernt oder aus Hönow, also ganz weit weg. Aber du hast ganz.
Hönow ist für mich Ende der Stadt.
Ja, das ist so ganz weit draußen. Das ist so. Aber du hast, man hatte keine Berührungspunkte. Das lag möglicherweise aber auch daran, dass man einfach noch wirklich noch zur Schule gegangen ist und früh, also Humboldt-Universität, so erstes Semester, da habe ich mal jemand aus Tübingen kennengelernt und dachte so, wow. Und uns gehörte die Stadt, das war das Gefühl.
Mhm.
Also so dieses, ich bin noch, bevor die ganzen Dachgeschosse kamen und die Dachwohnungen sind wir, war es einfach üblich, dass du auf den Dächern dich getroffen hast, getrunken hast, aufgepasst hast, dass niemand runterfällt. Man hat gekifft, man hat irgendwie so Raves gemacht, aber ohne das so zu nennen, sondern man hat einfach so auf dem Polenmarkt Technokassetten gekauft und dann da abgespielt, man war sprühen. Also so der ganze Ostteil der Stadt, und das bestand aus Pankow, Prenzlauer Berg, Mitte, Friedrichshain, der gehörte uns. Und es gab niemanden, der gestört hat und wir wurden auch komplett in Ruhe gelassen. Das war das Besondere. Also es gab so eben Momente auch, ich bin aus der Schule gekommen und habe am helllichten Tag mit einem Kratzstein vom Baumarkt die Glasscheiben der U-Bahn zerkratzt. Und die Leute haben geguckt und so, was macht der denn da? Und da war es aber auch egal. Aber es war so, es war irgendwie eine gute Zeit, die irgendwie so kriminell harmlos war. So, also erscheint es mir.
Aber wir, also ich und meine Freunde kamen ja dann zu euch rüber, weil also das ist, als dann Richtung der Jahrtausendwende das Ganze rückte und man so langsam zart versuchte auszugehen und nicht mehr nur ins, wie hieß es denn, wo man rein durfte, ins Matrix da an der Warschauer, wo man schon mit 16 rein durfte, sondern dann in die richtigen Clubs. Da mussten wir dann in die neuen, in Anführungszeichen,
wo Bezirke der Stadt.
Na, also der beste Club war ja für mich, also weil es genauso die Möglichkeit dir gab, als wirklich fast noch Teenager mit den Alten gut zu feiern, Maria am Ostbahnhof.
Ja, Legende. Toller Club. Aber diese
und da kam man auch immer rein. Ich weiß gar nicht warum, weil wir sahen ja nicht gut
sowas
aus.
Wie eine Tür gab es nicht so richtig. Also ich kann mich auch nicht erinnern. Also es gab ja dann immer, du hast dann Sonnabends wurde ausgegangen, 20 Mark, 20 Euro haben gereicht. Wir wollen jetzt hier nicht so in diesem, früher war alles besser, das heißt es nicht, aber es war eben so und dann ist man entweder ins Maria oder dann in die Kulturbrauerei. Mhm, genau. Und wenn man es richtig dumm wollte, ist man in die alte Kantine oder ins Matrix.
Ja. So. Ostgut.
Ostgut, dann, das waren die richtigen Mutigen, ja. Das waren so. Ich weiß nicht, wie war es bei euch? Wir haben keine Drogen genommen. In unserem Freundeskreis wurde wenig konsumiert.
Wir waren sehr brav, es war aber alles, deswegen, es hatte so eine gewisse Naivität alles, weil diese Clubs, es waren ja Wahnsinn, also wenn man heute so kulturhistorisch drauf schaut, das waren ja unfassbar legendäre Clubs. Mhm. Ja. Wer da alles aufgelegt hat, ich kannte sie zum Teil ja nicht, es war auch völlig unerheblich.
Wollte ich gerade sagen, es war völlig egal.
Aber man hatte einen guten Abend und im Nachhinein finde ich eben so faszinierend, dass wir, also ich kann mich nicht erinnern, jemals in einer Schlange gestanden zu haben oder nicht in irgendeinen Club reingekommen zu sein. Ohne, und ich meine, also wir hatten jetzt nicht besonders coole Klamotten an und waren wahrscheinlich dann schon, also Drogen war jetzt nicht so wichtig, aber so den einen oder anderen Behrensen hatten wir wahrscheinlich schon getrunken.
Ja, besoffen war man, ja. Also ich glaube auch, das erste Mal abgewiesen in einem Club wurde ich vor 10, 15 Jahren in der Bar 25.
Ja, ich auch.
Genau da.
Und bei dieser ganz strengen Frau.
Ich glaube, ja, es war, glaube ich, und da kann ich mich erinnern, ich war mit meinem Freund dort tanzen und wir sind so rein und wir wurden beide abgewiesen und er war schon druff, also besoffen, nicht druff, und sagte dann so, hä, ich bin in Berlin geboren. Das war die einzige Reaktion. Du kannst mich hier nicht, ich darf hier rein, ich bin doch hier geboren.
Versuche ich auch mal im Berghain.
Ja, das war dann so, ging so, dann, das war das erste Mal, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt verändert sich, glaube ich, auch was, wenn man abgewiesen wird. Und dann war, glaube ich, auch so ein bisschen meine Ausgehphase vorbei. Das war dann so, hörte dann auch so, ich würde sagen, so vor 10, 15 Jahren hörte das auf. Aber um die Frage zu beantworten, die wir uns beide gegenseitig stellen. Es war der Abenteuerspielplatz, von dem alle geträumt haben. Es ist wahr. Diese ganzen Baulücken, die es auch noch gab. Also da waren ja wirklich auch Abenteuerspielplätze aus Schutt. Da wurden ja so lustige Holzspielplätze gebaut und da konnte man sich dann sein Auge kunstvoll ausreißen an einem Nagel. Alles war möglich. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Leute gekommen sind. Also genau dieses Gefühl, weil das gab es meines Erachtens nach in Europa nicht zu diesem Zeitpunkt. Osteuropa haben sich alle nicht getraut, Warschau war zu gruselig, Belgrad traut sich keiner hin, irgendwie in den 90ern, das ist ja alles noch wund gewesen vom Sozialismus, aber Berlin nicht.
Und dann fängt ja der Begriff EasyJet-Touristen an, oder so, also nach der Jahrtausendwende. So, also ich würde sagen, die nächste Stufe war dann so die WM 2006 in meiner Berlin-Wahrnehmung.
Stimmt.
Wo die Stadt extrem voll war. Es war
und warm und sommerlich. Da war es irgendwie so für 4 Jahre Sommer, hatte ich das Gefühl.
Es war ein irrer Sommer. Ja. Da passierte, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir passiert auch privat ganz viel. Also es war ein einziger Sommer, aber der sich sehr lange zog und doch irgendwie wie eine Nacht sich anfühlte. Und da war ja noch so diese Euphorie, die New York Times hat über Berlin geschrieben. Weißt du, das gab es immer mal wieder.
Reisetipps.
Das gibt es aber bis heute. Ne? Was war jetzt kürzlich, war doch das Maibachufer, an dem ich auch lange gewohnt habe mit meinen Eltern, sei laut New York Times unter den 10 coolsten Straßen der Welt.
Ist es denn so? Jetzt mal?
Warst du mal am Maibachufer in letzter Zeit?
Nein.
Also, da möchte man nicht am Ufer sitzen. Das ist irgendwie, ich will jetzt nicht in so einem Berlin-Bashing-Ton verfallen, aber da ist Berlin, muss ich als jemand sagen, der jetzt 15 Jahre in München gewohnt hat, da ist Berlin schon mir ein bisschen zu schmuddelig, um mich da jetzt gerne hinzusetzen.
Ich finde interessant, dass du schmuddelig wirst, weil das ist ja die häufigste Kritik an Berlin der Gegenwart. Also auch mein Kollege, unser gemeinsamer Kollege Matze Hilscher, mag Berlin auch nicht mehr so richtig, hat aber vor kurzem mir erzählt, er mag Berlin doch wieder ein bisschen. Und er stört sich, wie viele, viele andere, auch an dieser Schmuddeligkeit.
Aber das war ja immer so.
Das wollte ich sagen. Schon immer. Ich war mal Teil einer Graffiti-Crew, die hieß die Möbel-Crew.
Legendär.
Wir haben nur, ich war ein sehr unbedeutender Teil, mein Tag war Nierentisch, ich habe dann so kleine Nierentische. Ja. Und unsere Aufgabe war nur auf den Möbeln, die am Straßenrand sind, Möbelstücke raufzutappen. Ja. So. Also das war schon immer so, dass Leute ihre Sachen aus der davor abgestellt haben. Es war schon immer so, dass es diese komischen zum Mitnehmen Kisten gab.
Absolut. Ja, und es war auch nicht schlimm. Also ich weiß noch, als ich nach München zog,
da habe ich auch gleich ganz viele Fragen zu.
Ja, da können wir gleich zu kommen. Ganz andere Stadt. Ich hatte so eine alte Waschmaschine, die hatte mir irgendein Kumpel vererbt. Und da war so wahrscheinlich so, wie sagt man, Kriechstrom. Also wenn man an die falschen Stellen fasste, dann kriegt man so einen leichten Schlag. Die trug ich runter beim Auszug und wollte sie, ich glaube, ich wollte sie nicht mal auf die Straße stellen. Wahrscheinlich wollte sie irgendwo mit einer Robbe irgendwo hinfahren. Und dann kam jemand vorbei und war so, was machst du mit der Waschmaschine? Und ich sagte, ja, die will ich wegschmeißen, weil da ist so ein bisschen Strom dran. Nehme ich. Und dann wurde sie wieder hochgetragen. Es war ja auch irgendwie so ein Nehmen und Geben und die Schmuddeligkeiten, das Stehenlassen gehört ja dazu. Es war irgendwie so ein...
Glaubst du, dass Berlin sowas ist wie unser Freund, den wir alle haben, der so stehen geblieben ist? Und deswegen mögen wir ihn nicht mehr so richtig, weil wir nicht mehr so richtig Bock haben, Zeit mit dieser Person zu bringen, weil sie sich eben dann doch so wenig verändert.
Naja, aber Berlin verändert sich, finde ich, auch weniger, als immer behauptet wird. Aber Teil des Wesens und der Seele von Berlin ist ja eine permanente Veränderung auch. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Berlin stehen geblieben ist. Es hat für mich wirklich so viel mit den Menschen, die sich an Berlin stören oder nicht stören, zu tun und mit den Lebensphasen, die wir jetzt schon so bei uns angerissen haben. Also das war für mich das einprägsamste Erlebnis. Wir sind sehr, würde ich sagen, verhältnismäßig jung Eltern geworden. Ja? Mhm. So mit 27 war ich, glaube ich. Da wohnten wir zu der Zeit in Berlin. Wir wohnten am Körnerpark. Mhm. Schöner Park, kennst du vielleicht, da oben in Neukölln. Natürlich eine sehr, wie würde mein Sohn heute sagen, räudige Ecke von Berlin. Ja. Ich habe es da geliebt. Wir hatten eine wahnsinnig billige, schöne Altbauwohnung. Es gab tolle Kneipen, gute Pizza ums Eck. Aber ich weiß ganz genau, als ich zum ersten Mal mit diesem kleinen Baby, so nach 2 Wochen nach der Geburt, im Kinderwagen rausgegangen bin und allein einen Spaziergang gemacht habe und dachte, wo wohne ich hier eigentlich? Ist es so ekelhaft? Die Leute sind alle völlig gestört. Was gucken die mich so an? Mhm. Und es hatte sich überhaupt nichts verändert in diesem Kiez. Aber natürlich war mein Leben plötzlich ein komplett anderes. Und du kannst in Berlin sehr unterschiedliche Leben führen. Auch das gilt bis heute. Also manche Schönheit von Berlin muss man sich vielleicht leisten können. Manche Hässlichkeit muss man sich auch leisten können, zu ertragen oder zu wollen. Aber Berlin ist nicht stehen geblieben.
Kann es sein? Also diese Artikel über Berlin-Hass und diese Filme und Dokus und Podcasts, die gemacht werden, sind oft von Menschen, die in diese Stadt gezogen sind. Mhm. Kann es sein, dass diese Menschen an der härtesten Tür der Berlins scheitern, nämlich den Berlinern? Dass sie einfach es nicht schaffen, aufgenommen zu werden in dieser Stadt? Also ich möchte kurz von mir selbst disclaimen und auch beichten, dass ich extrem rigoros mit dem Begriff, was ist ein Berliner, umgehe.
Ich muss auch noch was beichten, dann aber red weiter.
Ich habe es schon gelesen.
Nein, du weißt es.
Ich oder? Weiß es.
Aber du bist ja jetzt hier nicht so, na gut, du willst ja nicht das Geburtsrecht propagieren, aber gut.
Also ja, das möchte ich propagieren, dass der hier geboren ist, und eigentlich ist die alte Berliner Regel ja auch, dass die Eltern hier geboren sein müssen. Erst dann bist du Berliner, weil es würde bedeuten, dass die Sachsen...
Jetzt werde ich doch rausgeschmissen aus diesem Podcast.
Ja, wie gesagt, als ich dann so mich vorbereitet habe auf dich so, ist in der Nähe von Stuttgart oder in Stuttgart?
In Stuttgart.
In immerhin. Stuttgart geboren. Ich meine, dann dachte ich so, Habe ich mir so einen Kuckuck hier eingeladen? So ein
so ein guter Berlin-Kuckuck. Ja. Naja, also full disclosure. Also meine Eltern waren noch jünger als ich wiederum geboren wurde. Und mein Vater wollte nicht zum Bund. Und ich glaube, sie hatten in Stuttgart jetzt eh nicht die größten Zukunftsvisionen in diesem Kaff. Aber deswegen zogen sie halt nach West-Berlin. Mhm. Das West-Berlin, was damals halt noch mehr Abenteuerspielplatz war, als das, was wir dann kennengelernt haben. Also nach Kreuzberg und besetzten Häuser und gründeten WGs. Und da bin ich mit unter einem Jahr mitgezogen. Deswegen verschweige ich manchmal der Einfachheit halber.
Also ich kenne dich jetzt schon auch ein bisschen länger, und für mich warst du mal, ich fand es so gut, dass es damals bei der Neon in Berliner gab. Es ist jetzt ein bisschen zerbrochen.
Es tut mir leid. Okay. Aber der Witz, also der familieninterne Witz bei uns ist, dass es ja einen gebürtigen Berliner gibt. Das ist mein Sohn, der jetzt gerade, nachdem er die ersten 13 Jahre seines Lebens in München verbracht hat, weil da waren wir kurz nach seiner Geburt hingezogen, nicht, weil es so hässlich war, sondern aus beruflichen Gründen, der pocht da auch drauf. Das reibt er mir manchmal unter die Nase, dass er sagt, du bist gar kein Berliner, ich bin hier der einzige Berliner.
Man kriegt das so mit einfach, diese Berliner Arroganz.
Ja, aber weißt du, was ich dann zu ihm sage? Du bist in Spandau geboren, weil da war das Krankenhaus, also sei leise. Ja,
also eigentlich ist er Brandenburger.
Ja, gefühlt schon. Ja.
Warte mal, haben wir die Frage jetzt schon beantwortet, ob es daran liegt, dass, nee, haben wir nicht, wir haben nur kurz spekuliert darüber, was es eigentlich heißt, Berliner zu sein. Also
aber sind die Berliner nicht extrem offen auf eine Art? Also streng sind wir und du noch mehr, weil du bist ja gebürtiger Berliner. Aber letztendlich muss ich sagen, als jemand, der versucht hat, in München auch anzukommen und sicherlich auch angekommen ist, da ist es viel schwieriger reinzukommen. Weil die Münchner bleiben auch alle in München. Münchner gehen vielleicht mal ein Jahr nach Salamanca zum Studieren, aber die kommen immer wieder, weil die Eltern besitzen ja eh 2 Wohnungen und noch ein Haus am Tegernsee. Deswegen, wo sollte man auch sonst hingehen? Da ist es viel schwieriger. Also, weißt du, für mich, und das mag sicherlich daran liegen, dass ich hier mich zu Hause fühle, aber wenn ich jetzt selbst in Lichtenberg, also ich sag selbst, weil es ist jetzt nicht
da bin ich im Übrigen groß geworden.
Nicht
Lebensjahr 0 bis Lebensjahr 10 Lichtenberg.
Ja, aber ich gehe in eine Tankstelle in Lichtenberg und kaufe Kaugummis. Und ich werde ein ruppiges, wunderbar, herzliches, schönes Gespräch mit der Tankwärtin haben.
Ja.
In Bayern, in München, wo ich jetzt fast 15 Jahre insgesamt gelebt habe, gehe ich in den Biergarten und mittlerweile sage ich ja sogar, Servus, grüß euch, mach's mir eine halbe. Schon der erste grammatikalische Fehler drin. Die erkennen mich ja auf 100 Metern.
Ist es so, als würdest du, als ist es so für die, wenn Leute vor uns Berlinern?
Ja, klar, wenn jemand das sagen würde.
Es läuft einem eigentlich kalt den Rücken runter.
Ja, ich versuche es mir auch gerade vorzustellen. Nein, aber ich falle sofort auf. Aber ich würde auch sagen, Berlin ist eigentlich empfänglicher, also empfangsbereiter, ja, Menschen gegenüber, oder? Also gerade weil doch so viele diese Erfahrung des zugezogenen Seins gemacht haben, auch die, die dann in verschiedenen Layern sich schon als Berliner
verwandeln. Ich befürchte, dass die Zettis unter sich aufnehmen. Mhm. Also dass die sagen, komm, wir machen jetzt mal eine Jause oder so Wörter, die... Also.
Sause.
Wie heißt es, wenn man nachmittags was isst? Das hat Jausenbrot?
Ja, Jause oder
genau.
Brotzeit.
Sowas. Da sagen die so und dann gehen die irgendwie sich einen Döner kaufen. Ich glaube, dass aber eben das, also der Berlin ist ja auch so gnadenlos im Winter, da können selbst Berliner sagen, es ist einfach hart.
Und ich
glaube,
aber das kann ich auch nicht mehr hören. Komm.
Aber es ist halt wirklich
Winter hart. Winter ist halt hart, ja, mein.
Aber wie ist denn das in München jetzt? Du als Münchner, der fünften, da ist doch, ihr geht auf die Straße und fahrt mit Ski zur Arbeit.
Ich fahre halt nicht Ski, das ist ein Nachteil. Ich wandere auch nicht so gerne in den Bergen. Also ja, die Berge haben mir nie so viel gegeben, aber also da bin ich jetzt vorsichtig, aber ich sag's schon einmal, natürlich ist es ein bisschen spektakulärer, wenn du eine Stunde aus München rausfährst, als wenn du eine Stunde aus Berlin rausfährst.
Ja.
Guck nicht so streng.
Aber nee, aber du hast ja recht. Also ich meine, der Fleming, der konkurriert mit den Alpen, also er verliert da eher.
Ja.
Ja.
Schon.
Ja.
Aber um die Frage nochmal irgendwie zu versuchen zu beantworten, ich glaube, auch das hat wieder mit dieser jetzt vielleicht mittlerweile langweiligen These zu tun, aber dass halt die meisten Zugezogenen natürlich, wie du sagst, in einer gewissen Euphorie, in einer bestimmten Lebensphase herkommen, wo das wunderbar passt. Und dann sitzen sie halt immer noch in den Kiezen, in die sie hier gekommen sind, und ihr Leben hat sich halt verändert in ihre Ansprüche und dann sehen sie Berlin halt plötzlich anders. Das wäre meine These. Und ich würde trotzdem natürlich immer darauf pochen, dass es ja real existierende Probleme gibt in dieser Stadt, wie in anderen Städten auch. Aber also mir ist jetzt schon aufgefallen, dass natürlich gewisse soziale Spannungen und Eskalationen in unserer Gesellschaft halt in Berlin, wie könnte es anders sein, das ist die interessanteste, vollste Stadt des Landes, besonders sichtbar werden.
Ja.
Und dann gibt es aber natürlich Probleme, die einfach gleichbleibend sind, nämlich halt so gewisse, für mich ja fast schon charmante Verwaltungsträgheiten und ja, so ist das halt.
Meldebescheinigung? Na, ist jetzt auch, meckert auch Kinder, wenn sie jetzt mal nicht sich melden.
Ja, oder erster Elternabend, da habe ich mich wirklich geschämt. Also erster Elternabend, Grundschule meiner mittleren Tochter. Ich habe irgendwie gefragt, können Sie mir noch den Link für die App schicken? Weil in München hatten wir so eine App, da konntest du eintragen, wenn das Kind krank ist, da standen die Hausaufgaben drin. Da würde ich angeschaut, was denn für eine App? Naja, so die Schul-App. Warum keine Schul-App? Und da, also da, seitdem habe ich auch nichts mehr gesagt, weil ich jetzt nicht als der Münchner gelten will.
Das ist ganz, also es muss ja furchtbar für dich sein. Was, in München, kein Münchner, in Berlin als Münchner wahrgenommen zu werden. Das ist so, wo gehörst du eigentlich hin?
Und jetzt hast du mich noch geoutet, dass ich nie mehr Berliner bin.
Vielleicht musst du zurück nach Stuttgart.
Absolut, einfach. Ja. Sag's nicht meiner Frau, aber vielleicht ist das die einzige Option.
Außerdem, andere Mitglieder der Redaktion sind Teil dieses Podcasts und machen auch Gespräche. Deswegen, wenn ihr uns und freien Journalismus unterstützen wollt, kommt bitte zu Patreon. Das kostet 3, 5 oder 9 Euro. Und ja, ihr werdet sehr viel Freude dabei haben. Glaubst du, dass die These von Johanna Adoyan ist ja auch, dass Berlin kippt? Und ich frage mich, wo kippt es hin? So, wohin kann diese Stadt denn noch kippen, wenn sie eigentlich schon immer ein bisschen schmuddelig war, immer ein bisschen dysfunktional war? Und es lässt sich auch belegen. Also zum Beispiel, ich hatte mir ein paar Zitate rausgesucht, zum Beispiel von Kurt Tucholsky. Jetzt hat er die Zitate mir nicht rausgesucht, aber ich hätte theoretisch Zitate von Kurt Tucholsky und Theodor Fontane mir rausgesucht.
Wie, und die hast du jetzt nicht?
Ich finde die gerade jetzt nicht, ich sehe sie nicht. Aber die beiden haben zum Beispiel auch über diese Abneigung sich schon lustig gemacht. Und Fontane zum Beispiel hat Berlin auch wirklich leidenschaftlich verachtet als Stadt. Und die These ist zum Beispiel auch, weil es alles hier auf so einem Sumpf gebaut ist, alles ist so wackelig und nicht stabil, alles ist ein bisschen schnodderig. Es funktioniert einfach auch nichts, und zwar schon immer so. Also jetzt ist die Frage, wenn es schon immer so ist, wohin kannst du denn dann kippen? Dann kannst du ja eigentlich nur in die Perfektion reinkippen. Siehst du das?
Naja, also was ich schon sehe, ist, dass die von dir angesprochenen Baulücken, ja, mittlerweile, die sind natürlich gefüllt worden über die Jahre, aber in den Jahren, die ich nicht hier gewohnt habe, oder auch in den letzten 5 Jahren, ist es nochmal extrem geworden, dass es solche Baulücken eigentlich nicht mehr gibt. Mhm. Ja? Also ich finde schon, dass man in einzelnen Schichten dieser Stadt sehen kann, was alles noch passiert. Und das passiert nicht nur in Berlin. Aber natürlich ist beispielsweise die Entwicklung des Mietmarktes, und das ist jetzt auch kein exklusives Berlin-Thema, aber wenn du jetzt wie ich 2012 diese Stadt verlässt mit einer Dreizimmerwohnung, die damals 680 Warm gekostet hat und 120 Quadratmetern.
Ich wollte sagen, das sind diese drei Zimmerwohnungen mit ab 120 Quadratmeter aufwärts.
Natürlich frage ich mich heutzutage, wieso habe ich die nicht eigentlich behalten und untervermietet? Gut, sie war im Körnerpark, da würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr hinziehen, aber egal.
Aber schön jetzt, ne?
Vielleicht ist da ja doch mein Vater schon lange nicht mehr.
Also da ist sehr schön, also viele Menschen, die ich kenne, wohnen da und da ist es, glaube ich, jetzt sehr akzeptabel.
Ja, reib's mir nochmal weiter unter die Nase, aber die Konstante auch da wieder zu sehen ist doch, dass ich meinen Eltern ja auch jahrelang gesagt habe, wieso habt ihr euch eigentlich nicht 1987 mit dem Geld vom Opa am Südstern für 100.000 Mark eine 4-Zimmer-Wohnung gekauft? So. Und die Antwort von denen ist, weil wir nicht das Gefühl hatten, das Geld zu haben und weil wir auch nicht das Gefühl hatten, es wird sich alles so radikal ändern. Und die gleiche Antwort werde ich meinem Sohn eines Tages auch geben. Aber deswegen, wohin kann es kippen? Ich glaube, es kippt immer hin und her. Diese Stadt ist eine ständig kippende Stadt und wieder zurückkippende und taumelnde vielleicht eher dann, weil sie kippt nicht, sie taumelt.
Ja.
Zwischen den Extremen auch. Und die Extreme sind größer geworden, finde ich. Aber das sehen wir überall in unserer Gesellschaft. Also die Kontraste sind größer.
Armut ist sichtbarer.
Finde ich schon, ja. Also auch durch natürlich, was es früher so nicht gab, eine größere Freizügigkeit. Das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber jetzt gerade, als der Sommer losging, siehst du natürlich, dass extrem viele Menschen mit rumänischen Kennzeichen plötzlich bei uns am Landwehrkanal Zeltstädte aufbauten, die dann auch nach einer Woche wieder vertrieben wurden. Aber die kommen halt hierher und arbeiten halt über den Sommer so. Mhm. Und das ist natürlich eine Sichtbarkeit von auch Unterschieden in der Gesellschaft, die früher so nicht, oder? Unterbrich mich, wenn du es anders siehst.
Das finde ich auch erstaunlich. Also meine Eltern sind Berliner gebürtig, meine Großeltern beider Seite sind gebürtige Berliner. Und was allen aufgefallen ist, ist, dass die Stadt war schon immer arm. Also so, wir sind auch aufgewachsen ich bin in Friedrichshain und Lichtenberg, sind arme Bezirke traditionell oder ärmliche Bezirke gewesen. Nicht arm, das stimmt nicht. Es sind eher Arbeiterbezirke, also die Ansprüche dort waren normal. Aber man hat es nicht gesehen. Ich habe zum ersten Mal vor 3 Jahren auf der, diese eine Brücke, die rüberführt nach Kreuzberg, nicht Oberbaumbrücke, eine von diesen kleinen Brücken, zwischen Schillingstraße und Oberbaum, da sind so kleine Brücken. Und da habe ich.
Bei Bar 25.
Genau diese kleine Brücke bin ich rübergelaufen und dort hat ein Mann sich in seinen Penis Heroin gespritzt. Und das habe ich das letzte Mal gesehen in den USA. Und da habe ich es häufig gesehen, die Fentanyl-Krise. Und war dann so. Krass, es gibt jetzt auch, Fentanyl ist jetzt auch bei uns angekommen. Also auch diese berühmte Haltung, dieses nach vorne gebeugte. Und das hat mich dann überrascht, dass die Stadt das nicht in den Griff bekommt. Insbesondere, weil diese Stadt auf einen Erfahrungsschatz ja zurückgreift. Mit Kinder von Bahnhof Zoo, mit Drogenepidemien, die hier schon durch die Städte geweht sind. Und man hat eigentlich davon gelernt, wie man damit umgeht. Also biete Fixerstuben an, schaffe saubere Orte, schaffe Rückzugsorte für Heroinkranke. Und was mich ein bisschen da als Berliner traurig macht, ist, dass wir diesen Wissensschatz offensichtlich vergessen haben, dass unsere jetzige Regierung da auch gar kein Interesse hat, sich darum zu kümmern und deswegen so eine Verwahrlosung auch stattfindet. Ja. Und die Menschen in der Verwahrlosung einfach sterben. Und das ist das Furchtbare daran. Und das nehme ich auch wahr. Die Stadt ist nicht mehr so fürsorglich für all seine Bewohner. Und zwar vom Ärmsten bis auch zu den Reichen. Mhm. Sondern es wird sich hauptsächlich so um Bürotürme gekümmert, gefühlt. Das ist jetzt eine gefühlte
Wer auch immer da einziehen und arbeiten soll. Also frage mich da mal Alex auch mit diesem, was ich schon skandalös finde, warum hatte ich davon noch nie was gehört, bevor ich hergezogen bin, dass sie dann ein Hochhaus vor den Turm bauen?
Ja.
Darf man das?
Man darf das offensichtlich. Es wurde ja auch extra diese Bauhöhe verändert, dass man es noch höher bauen kann als das Forum-Hotel, also was jetzt das Park-In ist, heißt es, glaube ich. Ja. Das ist das Schmerzhafte. Also zum Beispiel für Ostberliner, die ein ganz großes Identitätsproblem haben mit dem Abriss des Palast der Republik und mit diesem so, es ist zwar Sozialismus oder überwundener Sozialismus, aber es ist trotzdem unsere Identität.
Ja.
Und das Zubauen des Fernsehturms ist für die Prenzlauer Berger, die ich kenne, eine richtige Katastrophe.
Von dort sieht man ihn
immer nach wie vor. Ja, du siehst ihn immer, wenn du die Prenzlauer runtergehst oder die Greifswalder, dann hast du diesen Blick genau auf den Turm. Das ist auch so ein ganz krasser, wenn du aus Hamburg mit dem Auto kommst und dann auf die Stadt fährst und so da den Fernsehturm zu sehen, das ist wirklich Heimat. Und dass da sich niemand drum kümmert, dass das ja auch Menschen wehtun könnte, dass so auch dieses Warenhaus, das Zentrum Warenhaus, ist auch ganz wichtig, die Fassade, alles weggerissen, jetzt so ein ganz komischer Sandsteinbunker wie das Alexa gegenüber.
Könnte auch in Leverkusen sein.
Also spielt überhaupt keine Rolle mehr, was es ist. Das ist eigentlich der größte Schmerz und interessanterweise findet das auch nicht in diesen Berlin-Hass-Artikeln statt, dass diese Stadt, dieses bisschen Identität, was es sich nach 45 aufgebaut hat, an bestimmten Stellen einfach aufgibt. So, und das ist, finde ich, das ist das, was mir wehtut. Und wenn ich mal so einen Berlin-Hass-Artikel schreiben sollte,
bitte.
Was glaube ich, nicht passiert, würde ich eher kritisieren, dass wir unvorsichtig sind mit dem, was Berlinern etwas bedeutet.
Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Also klar, nochmal diese Unterscheidung zwischen der Perspektive von Zugezogenen und Berlinern. Und ich glaube, die Berliner Perspektive, die ist merkwürdig leise und unterrepräsentiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Da können wir vielleicht gleich nochmal zukommen. Und ich finde aber auch den Punkt interessant, den du sagst, dass es ein Schmerz ist, dass politisch vor allem, weil es sind ja auch politische Entscheidungen, so wenig gelernt wird aus so diesem reichen Erfahrungsschatz dieser Stadt.
Ja.
Du hast das Thema Drogenpolitik angesprochen. Und natürlich finde ich das auch das Liebenswerte an dieser Stadt, dass sie einfach auch nicht in der Lage ist, zu lernen aus Fehlern. Das, finde ich, kann man auch charmant finden. In solchen wichtigen Fragen, sozialpolitischen Fragen, ist es natürlich eher deprimierend. Ja. Aber wir waren bei dem Punkt, dass die Extreme größer geworden sind. Und ich finde, das ist schon was ich von dem Berlin, was ich kenne, aus meiner Jugend. Und natürlich habe ich es anders wahrgenommen. Und wir waren in der Blase und sind so durch unser Teenagerleben gelaufen. Aber dass du heute viel mehr unterschiedliche Berlins noch erleben kannst. Klar, gab es immer die Kieze und meine Kumpels aus Moabit hatten ein anderes Berlin als ich in Kreuzberg. Aber doch war es eine durchlässige Stadt. So. Und heute kannst du natürlich wunderbar mit 50.000 im Monat ein Luxus-Berlin erleben, was es so damals nicht gab. Und du kannst heute aber auch ein Berlin auf einer Verwahrlosungsebene erleben, wie du sie gerade beschrieben hast, die man sich damals auch nicht hätte vorstellen können. Nee. Obwohl ich auf dem Weg zum Kindergarten am U-Bahnhof Cottbuser Tor natürlich Schnüffler gesehen habe. Müsste ich jetzt meinen Kindern wahrscheinlich erklären, was das war.
Das gibt es gar nicht mehr.
Also Klebstoffschnüffeln
ist vorbei, ne?
Ist vorbei, aber damals saßen die da im Übergang zur U8 und haben halt Klebstoff geschnüffelt. So. Ja. Das war für mich auch normal. Also deswegen so eine gewisse Form von politischem Versagen gehört ja immer schon zu dieser Stadt und war natürlich oft genug auch das Tolle an dieser Stadt. Also ich hatte angesprochen, die besetzten Häuser des Berlins, das meine Eltern kennengelernt haben. Was steckt denn dahinter? Natürlich die Unfähigkeit, jetzt mal aus einer strengen Perspektive gesprochen, der Stadt zu verhindern, dass es so einen Leerstand gibt und dann, dass man diese Häuser nicht irgendwie von irgendjemandem beziehen lassen würde. Da wurden ja auch genug Kämpfe ausgefochten. Aber natürlich war Berlin schon immer nicht in der Lage, sich selbst zu organisieren. Deswegen war es ja auch so toll chaotisch.
Ja. Glaubst du, dass dieser Kritik an Berlin, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass es das von München oder Köln oder Bremen oder Hannover gibt, diese Hassartikel auf diese Städte. Glaubst du, das liegt daran, dass diese anderen Städte in Deutschland einfach so mittelmäßig sind und Mittelmaß kann man so schwer hassen?
Ja, und dass da halt so viele Leute bleiben und so wenig Leute kommen. Also es gibt einen tollen München Hassartikel von Max Scharnik in der Süddeutschen Zeitung, wo sonst erschienen vor einigen Jahren, der wunderbar aufführt und nachweist, wie hässlich München eigentlich auch ist.
Sauhässlich.
Ist ja auch der Witz, wenn du mal einmal diesen Altstadtkern verlässt, ist München hässlich in einer Weise, die wir Berliner uns nicht vorstellen können.
Es ist eine absolute Katastrophe. Wir haben im Vorgespräch kurz über München gesprochen. Ich möchte das erzählen. Ich reise an mit dem ICE morgens um 6, 7, 8 oder 9 komme ich an, steige aus und bin an diesem Hauptbahnhof. Und bin in München erstmal entsetzt.
Erstmal ist auch Baustelle gerade. Ist ja schön.
Aber auch schon sehr lange. Und es gibt meines Erachtens nach in Berlin keinen Ort, der so erschöpft ist, wie das Umfeld des Münchner Hauptbahnhofs. Die Menschen, die an mir vorbeilaufen, ihre Gesichter, getrieben von Angst und Nicht-Zugehörigkeit, viele Menschen mit Migrationshintergrund dort, man merkt ihnen an, dass die Urmünchner, glaube ich nicht, also die zugezogenen Reichen, die in diesem Umfeld sich bewegen, verachtenswert auf diese Menschen heruntergucken. Man spürt Klassismus an keinem Ort stärker als am Münchner Hauptbahnhof.
Hat auch ein bisschen was mit deinem Bias zu tun, wenn du aussteigst, aber ich verstehe, was du meinst.
Möglicherweise. Aber, und dann läufst du durch diese Straßen, dann hast du diese NKBs, wie wir sie in Berlin, diese Nachkriegsbauten, diese komischen auf 7 Etagen reingedrückten Häuser.
Die ziehen sich ja die ganzen Ausfallstraßen.
Es ist ein absolutes Rätsel. Aber naja, die Alpen sind in einer Stunde entfernt. Du siehst die Alpen. Und also diese Erschöpfung von München, ich weiß, dass es auch viele München, also ich kenne einige gebürtige Münchner, die eben auch mit so einer zarten Verzweiflung mir dann auch erklären, dass das eine schöne Stadt ist.
Sie ist ja auch sehr schön, wenn du in der Isar sitzt, ein Bier in der Hand, ein helles.
Aber sie ist, glaube ich, wahrscheinlich nur schön, wenn du nicht vor dem Jugoslawienkrieg dorthin geflohen bist und jetzt dort lebst.
Absolut, weil diese Kontraste, die wir gerade in Berlin beschrieben haben, die gibt es ja in München auch. Also, weil wer kann sich denn leisten, allein schon als Busfahrer, und ich rede jetzt nicht von der Servicekraft, in München überhaupt noch zu leben, innerhalb dieser schönen Stadt.
Ja.
Und oft genug hast du Leute, die leben unter Brücken und die sind nicht drogenabhängig, sondern die gehen morgens um 6 zur Arbeit und putzen die Bürotürme. Mhm. Also diese Kontraste gibt es in München ja auch. München ist eine extrem, eben, das ist eine stehengebliebene Stadt, im Guten wie im Schlechten.
Mhm.
Und man kann da wunderbar leben, wenn man Kinder hat sowieso und wenn man, wie wir, das Glück hat, große Wohnung, die noch bezahlbar ist, zu haben, dann kann man natürlich wunderbar seine Jahre in München verstreichen lassen.
Es gibt, was ich immer, wenn ich gefragt werde, so was ich von München halte, dann sage ich immer, es gibt dieses, manchmal muss ich mir so Zeit vertreiben zwischen zwei Terminen und dann spaziere ich da an diesem Haus der Kunst, gibt es dieses Museum und oben in der Decke, wenn du hochguckst, weil wenn du da ist ja so ein Laubengang, an dem durch den du laufen kannst, und wenn du hochguckst, sind da einfach Hakenkreuze.
Genau.
So, und ich denke dann immer so, das wäre in Berlin nicht möglich.
Ja, weil hier alles weggebombt wurde.
Na, und man hätte es danach auch noch weggebombt.
Also ja, aber das finde ich eine interessante Diskussion. Das ist ja der Künstler, der heißt, ich habe eine gute Freundin, die über den einen Dokumentarfilm gerade machte. Hermann Kasper ist der. Mhm. Der hat für Hitler auch die Staatskanzlei, die Reichskanzlei, sagte man, ja, designt, würden wir heute sagen, hat so Wandbilder und Fresken angefertigt. Und ich finde das ja, das finde ich ja so, das finde ich ja in den spannendsten Ort in München, dahinter dem Haus der Kunst, Goldene Bar, Terrasse.
Ja, da war ich auch mal einen Kaffee trinken.
Genau, da sitzen dann so die Unternehmensberater um 18.30 Uhr und trinken ihren Spritz. Und diesen Kontrast, also dass du dann einfach so nochmal umgehauen wirst in dieser Blase, in der du da im Sonnenlicht sitzt und einfach hochschaust und da ist ein Hakenkreuz und dir wird klar, okay, das war auch die Stadt. Ja, das war
der Bewegung.
Der Bewegung, ja. So. Und vieles des Geldes, was noch heute da ist, war auch schon damals schon da, aber egal, anderes Thema. Was mich viel mehr triggert, ist die Eisbachwelle daneben, darf ich das sagen? Als Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung, das weiß ich nicht. Sagen. Aber das finde ich wirklich auch aus Berlin das provinziellste, langweiligste Thema in München, ob die Welle jetzt gerade wieder...
Ist das noch Thema?
Ja.
Auch außerhalb von München?
Nein, eben nicht.
Okay.
Aber in München ist das Thema.
Also die ist kaputt gemacht worden bei irgendeiner Sanierung. Ich vermute ja dahinter so ein Komplott, dass da die Leute endlich nicht mehr sterben und deswegen wurde sie mit Absicht kaputt gemacht.
Ja, ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen des Podcasts sprengen.
Da macht ihr dann in der Süddeutschen, macht ihr einen sechsteiligen True Crime Podcast zur Welle. Die Welle.
Gute Idee, lass mich kurz nochmal notieren. Aber ja. Ich habe gar keine schlechten Gefühle gegenüber München, aber ich finde interessant jetzt, als ich jemand, der nicht mehr dort wohnt, wenn ich zurückkomme, was ich oft genug tue, weil ich ja bei der SZ arbeite und regelmäßig dann dort in der Redaktion bin und was auch schön ist, dann kann ich meine Freunde, die ich in München gefunden habe, mit der Zeit öffnen sie sich, die Münchner, kann ich sie besuchen. Aber was ich schon merke, ist, dass diese Stadt überhaupt nichts mehr mit mir zu tun hat auf einer persönlichen Ebene. Das Interessante, und so bin ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben so mit diesem Heimatbegriff so richtig konfrontiert worden und der Frage, was das für einen bedeutet, weil es war mit Berlin eben das Faszinierende über all die Jahre. Meine Eltern sind hier weggezogen aus beruflichen Gründen, viele Freunde hat es woanders hin verschlagen, aber immer, wenn ich beruflich, was ich oft war, hier war, hatte ich irgendwie so ein Gefühl von Zurückkommen. Mhm. Und jetzt, wo ich wieder hier lebe und davor im Ohr hatte all meine oft auch zugezogenen Berliner Freunde, die sagten, das ist nicht mehr Berlin, das hat sich alles verändert, das ist krass geworden. Ehrlich gesagt, es hat sich auch vieles gar nicht verändert, zum Glück.
Was zum Beispiel?
Also angefangen bei so Gerüchen und Geräuschen. Ja? Ja. Also die gurrenden Tauben im Hinterhof bei uns, die modrigen Kellergerüche, die in jeder Straße durchwehen. Das, was mich so morgens froh macht, wenn ich aufwache, das Geräusch der nicht so weit von uns entfernten Hochbahn, West-Berlin-Erinnerung. Ja. Wobei, ihr habt ja auch die U2 gehabt. Aber dieses Geräusch macht mich so glücklich. Und vor allem einfach halt diese Debatten, die immer noch die gleichen sind. Ob es jetzt Olympia ist oder wie hässlich und wie dreckig die Stadt ist. Viele Orte, die auch immer noch gleich aussehen. Ich treffe jetzt bei Elternabenden Leute aus meiner alten Klasse, mit denen ich nie Kontakt hatte, die auch noch da sind und irgendwie so ganz normale Kreuzberger Leben führen, fernab von der Frage, irgendwie ist jetzt die Admiralsbrücke noch der Hotspot oder wie kriegt man sie weg, die Spanier, oder wie holt man sie wieder her, weil die Touristen jetzt nicht mehr kommen. Es gibt eben so diesen Kern des normalen Berlins, den gibt es halt schon überall noch, oder? Also ich weiß nicht, wie du es erlebst in Friedrichshain.
Genau. Also es gibt so Ecken, die sie eben, deswegen war das so schmerzhaft von dem Alexanderplatz, der in seiner Hässlichkeit ja unverändert war. Also so, es war ja schon immer ein hässlicher, zugiger Platz. Mhm. Früher auch ein wichtiger Ort für Dates. Man hat sich halt immer an der Weltzeituhr verabredet.
Du hast da gedatet.
Ja, also man hat sich da verabredet und ist dann von dort mit der Straßenbahn irgendwo hingefahren. So. Weil das war so ein Ort, da kannst du dich einfach treffen. Weltzeituhr, man darf auch nicht vergessen, wir sind jetzt langsam diese Generation, die sagen, früher hatte man ja, also ich hatte ja mein erstes Mobiltelefon mit 18 oder 19. Also man musste ja Orte haben, an denen man sich fix verabreden kann. So, und deswegen war die Weltzeituhr ein guter Ort. Mhm. Aber es gibt eben diese Landsberger Allee zum Beispiel. Das tote Ende der Landsberger Allee, da wo der IKEA ist, beginnt eigentlich mit dem SEZ, was ja, und auch dieses SEZ zum Beispiel.
Was passiert damit jetzt? Das lassen sie verrotten.
Das lassen Sie leider verrotten. Wir haben hier, war ja sehr viele Menschen wirklich intensivste Kindheitserinnerungen an diesen Ort haben, also inklusive mir, haben wir überlegt, ob wir nicht vielleicht irgendwie mal alle uns nochmal zusammentun und gucken, kann man das irgendwie noch retten, dann doch. Weil der Senat hat auf jeden Fall den Abriss jetzt erstmal wieder gestoppt. Mhm. Also ich habe zum Beispiel da schwimmen gelernt, ich habe da zum ersten Mal Videospiele gespielt in meinem Leben, ich habe da zum ersten Mal Billard gespielt, ich habe zum ersten Mal ein Espresso mit 9 getrunken. Also so, das sind so.
9?
Ja, weil das gab's da. Probier es jetzt mal aus. Oma, Kaffee. Ich möchte jetzt mal so einen Kaffee haben. Und es ist so, ich glaube, es war kein Espresso, einfach so ein Kaffee.
Sagen, also Espresso hieß das bestimmt nicht.
Es war auf jeden Fall, ich weiß, meine Oma hat da Espresso getrunken, aber ich glaube, ich wollte, hab da mal genippt oder so dann da dran. Also diese unveränderten Orte existieren. Karl-Marx-Allee, also ein Ort, der mir extrem wichtig ist. Mhm. So oder wie der Ostberliner sagt, Stalin-Allee. Mhm. Der unverändert ungemütlich. Mhm. Und ich liebe das.
Und weißt du, was das Tolle ist, was mir letztens auch aufgefallen ist, dass ich jetzt erlebe ich ja sozusagen die Stadt nochmal durch die Augen meiner Kinder, die halt einfach Münchner sind, weil sie da...
Leiden die darunter?
Nee, also das war natürlich ein Abschiedsschmerz,
ja.
Aber die hatten eigentlich alle große Lust und sind jetzt irgendwie auf ihre Arten auch alle irgendwie gut angekommen. Und ich kriege durch die den Ostteil der Stadt plötzlich erst so richtig mit, muss ich gestehen. Weil natürlich bin ich weggegangen und so und bin jetzt nicht Richtung Charlottenburg gefahren zum Weggehen. Aber ich hatte halt überhaupt nicht so eine richtig enge Verbindung oder so eine alltägliche Verbindung zu Orten und Menschen auf der anderen Seite der dann nicht mehr existenten Mauer. Und meine Kinder sind jetzt halt durch Zufall, aber auch weil es halt irgendwie sich anbot, zum Teil auf der Schule im Prenzlauer Berg. Oder ich fahre die Tochter zum Turnen ins Velodrom, so und oder noch weiter nach Weißensee am anderen Tag. Und ich entdecke die Stadt gerade auch so ein bisschen neu.
Ja.
Und für die ist es gar nicht, also als auch natürlich neu nach Berlin gekommene, haben die überhaupt nicht mehr diese Trennung in irgendeiner Form.
Das finde ich ja total krass.
Viel mehr als bei uns, weil bei mir ist die natürlich immer noch im Kopf.
Ja.
Also bei mir, ich merke es körperlich, wenn ich in den Osten komme.
Das ist
bei
mir genau das Gleiche. Wenn ich in den Westen komme, Kudamm ist für mich einfach so der schlimmste Ort, den ich mir vorstellen kann.
Das ist mein Safe Space. Ich war da letztens und dachte wieder,
Berlin. Das ist zum Beispiel unverändert.
Ja, na klar, gut, es gibt das Marmorhaus nicht mehr und so.
Genau, diese Kinos sind weg, aber die Geschäfte sind ein bisschen anders. Aber das Gefühl, auch dieser erschöpfte Kapitalismus.
Das ist halt und der ist halt seit 30, 40 Jahren erschöpft.
Ja.
Also ich war letztens im KDW, weil ich irgendwas Spezielles besorgen musste aus der Spielzeugabteilung. Und ich habe auch nichts anderes gekauft als dieses Kuscheltier. Aber ich hatte genau es hatte so eine beruhigende Wirkung auf mich, wie als Kind, wenn ich mit meiner Mutter durchgelaufen bin und wir auch schon nichts gekauft haben. Und ich glaube, da fahre ich hin, wenn es mir schlecht geht.
Ich finde es ganz toll, dass wir uns beide eigentlich verabredet haben, um ein Gespräch über den Hass auf Berlin zu führen. Aber das ist eine 40-minütige Liebeserklärung an diese Stadt einfach auch. Aber wir sind beide biased. Also wir können ja da beide uns nicht... Also so, ich kenne auch eigentlich keine gebürtigen Berliner oder Berliner, die sehr lange schon in dieser Stadt leben.
Danke.
Ich würde mal sagen, wir können es ein bisschen öffnen. Sozusagen, wer ohne Bewusstsein in diese Stadt gekommen ist und hier groß geworden ist, kann sich irgendwie Berliner nennen. Irgendwie Berliner.
Ja.
So kann er sich nennen.
Finde ich fair.
Aber ich kenne eigentlich keinen, der hier eben groß geworden ist, der eine Verachtung für diese Stadt empfindet. Insbesondere, weil die Menschen sich ja auch auf ihren Stadtteil beziehen.
Mhm.
Also sie sagen ja nie ganz Berlin. Und das ist auch der größte Vorwurf, den ich an all diese Texte und Kommentare mache. Es wird immer ganz Berlin gemeint und das funktioniert einfach nicht. Wir haben 16 große Städte mit jeweils noch Unterstädten. Also so in Friedrichshain alleine gibt es 4 verschiedene Friedrichshains.
Mhm.
So, alle nerven, alle 4 Friedrichshains sind nervig. Selbst als Friedrichshainer sage ich, es ist der nervigste Bezirk von den coolen Bezirken.
Danke, weil ich würde auch sagen, Friedrichshain ist mein Antibezirk.
Ja, verstehe ich. Ich kann es total nachvollziehen, weil ihr verwechselt, ihr von draußen verwechselt einfach Friedrichshain oft mit dem Boxhagener Platz. Also ihr denkt, dass der Boxhagener Platz und die Simon-Dach-Straße dieser Bezirk ist. Aber
ich habe da sogar mal gewohnt, Wühlestraße.
Da ist ja eigentlich ganz schön.
Ja.
Aber jetzt wird es zu spezifisch.
Für das ist sehr spezifisch. kaputtestes Haus, in dem ich je gelebt habe.
Was ich sagen wollte, ist, dass wenn du diese Stadt hast, dann hast du gefälligst deinen Arbeitsweg zu hassen. Weil das ist das, was die meisten Menschen in ihren Artikeln und Beiträgen hassen. Die Wege, die sie gehen und nicht dort, wo sie leben.
Ich glaube auch viele Menschen, die Medienbranche unterwegs sind und dann über Berlin sich negativ äußern, wohnen ja auch in Mitte, habe ich das Gefühl.
OP-Berg, Mitte, Kreuzberg, also auch bei dir.
Ja, wobei ich wohne in so einem roughen Teil von Kreuzberg, aber
Hauptsache distribuieren.
Aber Mitte finde ich auch ein bisschen komisch, weiß ich nicht.
Ich liebe Mitte.
Also komisch im Sinne von, wie es sich gerade so verändert vielleicht auch. Da kann ich mir vorstellen, wenn du zu einer gewissen Zeit nach Mitte gezogen bist, dass du dich lost fühlst.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also ich war ja früher bei der Weiß und wir hatten das Büro in der Gipsstraße. Die erste Station war die Gipsstraße. Es war so ein Zwei-Zimmer-Atelier. Und ich fand das so toll, dass die da sind. Und ich fand einfach den Weg auch zur Gipsstraße. Also das ist sozusagen wirklich das Epizentrum hinter Alter Schönhauser, da wo man die teuren Geschäfte alle hat. Und man kann sich lost fühlen jetzt. Ich verstehe das. Aber es ist irgendwie, auch wenn du dann in der Tucholsky-Straße bist, das ist dann auch, das Zosch ist genauso ranzig wie früher. Also es ist irgendwie, du hast, das, wir haben drüber gesprochen. Es verändert sich eigentlich auch nicht. Also so.
Ich war letztens mit einem Freund, Thema Mitte, Essen und Bier trinken in der Schwarzen Pumpe. Ich will jetzt nicht so Lokalwerbung betreiben, aber da dachte ich mir auch wieder, wie so ein Ort hatte sich zu vor 10, vor 20 Jahren null verändert.
Okay, Hot Take. Wer Berlin hasst, hat Berlin nicht verstanden.
Absolut. Oder hat mit sich selbst zu strugglen.
Ich liebe das.
Und also es ist ja auch eine unerträgliche Stadt. Also ist es auch, also das, also natürlich.
Aber ich bin froh, dass sie unerträglich ist. Ich bin froh, dass sie old ist. Ich bin froh, dass meine Großmutter mir irgendwie 2 Jahre vor ihrem Tod sagt, sie ist so glücklich, dass sie 77 Jahre in dieser Stadt gelebt hat. Und dass diese Stadt sich irgendwie immer verändert, aber auch nicht. So, und dass meine Oma auf Nazi-Demos gegangen ist, um die mit Handtaschen zu hauen. Ich liebe das. Was machst du am Sonnabend? Ja, ich bin hier auf so eine Nazi-Demo gegangen, Weberwiese, und hab da irgendwie Nazis gehauen.
Die erste Oma gegen rechts. Ja,
ein bisschen schon. So, und irgendwie so, ich mag, dass meine Mutter auf dem Weg zu ihrer Buchhandlung morgens, dass da eben eine Verrückte ist, die Bezirksverrückte oder den Bezirksverrückten. Jeder Bezirk hat, jede Straße hat eigentlich so, und dass man sich grüßt, dass man sich respektiert. So, dass mein Bruder keine Angst vor dem Blick auf Armut hat. Dass da auch keine Abscheu ist. Dass mein Bruder, dass wir, die groß geworden sind mit dem Blick auf Armut, einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Dass man sagt, okay, euch geht es scheiße, ich kümmere mich darum, dass es euch nicht noch scheißiger geht. Wie oft kontrolliere ich, ob die Person noch lebt, an der ich vorbeigehe, und hole den Notarzt? Weil ich finde, das ist meine Verpflichtung als Großstädter. Und das lernt man in Berlin.
Hast du manchmal Angst in Berlin, in irgendwelchen Situationen?
Ich wurde einmal überfallen, in Wuhletal.
Also das ist überhaupt nicht lustig.
Am hinteren Ende der U5.
Aber U5, wirklich, deswegen habe ich vorhin auch Höhen gesagt, U5, da habe ich Respekt, über Weberwiese fahre ich nicht.
Samariterstraße, da kommen jetzt noch die guten Sachen. Und von einer Gruppe Nazis. Also
ja, okay, scheiße. Ja.
Also das war dann so, die haben mir irgendwie 5 Mark aus der Tasche geklaut und meine Zigaretten. Also das war dann so. Und allerdings haben sie den Nachhilfelehrer meines Bruders geboxt, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Und wurdest du als Jugendlicher mal abgezogen?
Das war das. Das war das einzige abgezogen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Berghain-Tür, dass der Berliner läuft etwas selbstbewusster durch diese Stadt. Und wird deswegen, glaube ich, ist alles hier nicht evidenzbasiert, sondern null ist einfach nicht. Nur Gefühl. Aber man wird weniger abgezogen, weil man auch den Blick dafür hat, gefühlt. Man weiß, wie man sich in der Stadt zu bewegen hat. Und die 5 Male, die ich im Berghain war, wurde ich auch noch nie an der Tür abgewiesen. Ich glaube auch, weil ich eben mit so einem gewissen, ich stelle mich jetzt da einfach hin.
Nee, weil die sich denken, da kommt Thilo Mischke.
Nein.
Also ich wurde mal mit einem Bushammer überfallen in der Weserstraße in Neukölln, als sie noch nicht cool war.
Richtig gehauen oder nur gedroht?
So, also mir wurde gesagt, so, weißt du, Klassiker, so, schöne Jacke.
Ah, gib mal her.
Und dann so, meine Jacke, so, und dann, ich hab einen Bushammer. Und sie hatten diesen, und dann habe ich so überlegt, so, was passiert.
Willst du tauschen?
Was passiert, wenn der mir den Bushammer an die Schläfe heilt, dann habe die Jacke ausgezogen. Aber was ich eben schon merke, weil ich glaube auch, diese Fürsorge und das aufeinander aufpassen, das hat man als Berliner sehr gelernt. Und gleichzeitig ist mir in München aufgefallen, dass man natürlich auch jederzeit bereit ist, auch zu eskalieren.
Das heißt, Bier trinken und feiern oder reindrücken?
Sich zu wehren, bereit zu sein, nicht sich zu boxen, habe ich noch nie in meinem Leben, aber auf Konfrontation zu gehen. Also wenn ich in München im Straßenverkehr auf dem Fahrrad irgendwie von jemandem blöd angemacht wurde, dann habe ich mehrfach erlebt, dass ich sofort so zurück angemacht habe.
Was ist das denn?
Ich glaube, das liegt an Berlin.
Okay. Also du meinst, man ist einfach, man ist mutiger und konfliktbereiter, wenn man hier... Nein,
man hat, glaube ich, automatisch so eine gewisse Bereitschaft und, sag ich mal, so eine Awareness dafür, dass man sich manchmal auch laut wehren muss.
Sag mal, sind wir gerade, wenn man uns beide zuhört, würde man uns vorwerfen können, wir sind einfach arrogante Berlin-Schnösel? weil ich die ganze Zeit überlege, so, man stellt sich schon als was Besseres dar. Als sozusagen, man
ja,
kann
aber
sich
das machen ja alle, oder? Also wir müssen vielleicht aufpassen, wenn nicht so ein Lokal-Podcast werden, aber der RBB wird
jetzt bei ARD Sounds Berlin. Es geht um Berlin und nur Berlin und um nichts anderes.
Aber ja, ich glaube, wir haben schon eine Berlin-Arroganz.
Ich überlege gerade, ob ich so eine Münchner-Arroganz kenne.
Ja, aber die kenne ich aber, hallo.
Aber die natürlich musst du besser kennen, weil ich kenne so wenig. Also weil
ja, es gibt auch eine Köln-Arroganz und es gibt auch eine Hamburg-Arroganz.
Also bei der Hamburg-Arroganz stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe volontiert in Hamburg. Mhm. Ich bin dreimal die Woche mit dem ICE nach Berlin gefahren, weil ich es einfach nicht in dieser Stadt ausgehalten habe, weil die mir einem immer vorgeworfen hat, bei uns sind die Mieten billig und der Döner kostet nichts. So, das hat mich so genervt.
Haben sie ja geschafft, dass es nicht mehr so
ja,
ist.
Mieten, ja, und viele Hamburger sind daran beteiligt gewesen.
Absolut.
Die München-Arroganz habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, weil eben versucht wird, mir immer München so schmackhaft zu machen, wenn ich da bin. Also dann, die Leute nehmen sich Zeit und zeigen mir so Restaurants und guck mal, hier ist eine Bar, die hat länger als bis 22 Uhr offen und guck mal, da gibt es so einen Zigarettenautomaten, da kannst du dann nach 18 Uhr noch Zigaretten kaufen. So.
Ich weiß genau, in welchen zwei Bars du warst.
Und das ist irgendwie so, das finde ich irgendwie schön, aber
nee, es ist eine stille, eine nicht aggressive Arroganz, ja, aber ja, eine Selbstüberzeugung, ja. Ich glaube, wir sind nicht Berlin-arrogant. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Zugezogene, muss ich ja sagen. Ich bin
also
ein zugezogener Sohn.
Ja. Es ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass auch ich habe, also die Zugezogenen sind unter Berlinern jetzt, also weil wir alle mal Zugezogene waren. Und das ist ja eine der schönsten Entwicklungen, die ich in Berlin beobachtet habe, dass die Kinder der Zettis am Prenzlauer Berg sozusagen. Die Kinder verachten ihre Eltern für den Status der Zugezogenen. Das finde ich ganz toll.
Papa, du bist ein ekliger Schwabe.
Genau das. Und das ist so, oh, das ist eine interessante Entwicklung. Und ich glaube auch es gab ja mal so eine Anti-Schwaben-Kampagne in Prenzlauer Berg. Und ich kenne die Person, die das gemacht hat.
Echt?
Die ist bis heute ein Geheimnis.
Da gab es so ein Mastermind
dahinter. Und ich liebe das, weil diese Person, ob männlich oder weiblich das Geschlecht bleibt, jetzt, ich muss da so eine Verwirrung stiften, mir erzählt hat, dass sie eben weiß, dass ganz viele Eltern dachten, das sind deren Kinder, die das gemacht haben. So, und das ist ganz toll. Ich möchte nichts verraten dazu.
Ist es eine bekannte Person?
Ich sage dazu nichts. Okay. Aber deutschlandweit wurde über diese Schwaben, geht zurück nach.
Absolut.
Ja. Wurde darüber berichtet, ja.
Aber ich meine, es gibt schon, wir wollen ja auch nicht in Verdacht stehen, hier Schattenseiten auszublenden. Und es gibt schon, finde ich, so ein Problem. Und das passt zu dem, was wir beschrieben haben, dass es ja schon auch Kern- und Ur-Berliner gibt und auch ein altes Berlin und die manchmal vielleicht so ein bisschen vergessen werden. Ja? Mhm. Weil ich finde, ein Problem hat Berlin immer dann, wenn zu viele Menschen auf engem Raum sind, die nichts von der Stadt dauerhaft wollen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist ja das Problem von jeder Stadt eigentlich.
Genau, und hier ballt sich's und hier kommen halt so viele, dass es dann auffällt. Also es gibt schon manchmal so Ecken, wo ich so denke, okay, da betreibt jetzt irgendjemand, der aus, weiß ich nicht, Texas oder sonst woher gekommen ist und so einen coolen Diner macht.
Ja.
Fiktives Beispiel. Der schmeißt seinen Müll halt irgendwie da in den Hinterhof oder vor seinen Laden nach Ladenschluss. Da gehen Leute rein, die auch nur fürs Wochenende oder die Woche da sind. Und das siehst du dann halt Straßen schon an. Mhm. Da gucke ich Looking at You, Friedrichshain manchmal auch, ja?
Nee. Looking at You, Simon-Dach-Straße.
Ja, genau.
Und die angrenzenden Straßen.
Und das ist natürlich ein Problem, weil das tut keiner Stadt auf Dauer gut, wenn niemand auch an morgen denkt. Das klingt jetzt sehr sozialpädagogisch. Aber
ja, aber ich finde es gut. Ich möchte auch gerne tatsächlich abschließend jetzt dann es ist ja immer wichtig, dass man so einen lokal kolorierten Podcast ein bisschen auf die größere Ebene hebt. Heißt, wenn wir von Berlin lernen, als Deutschland siegen lernen.
Du musst anfangen mit der Antwort. Das ist so eine Friedrich-Merz-hafte Frage schon.
Also, wenn wir gibt es etwas, was wir uns aus Berlin holen können, was wir anwenden könnten vielleicht auf diese subjektiv wahrgenommene Verkorkstheit, CDU-haftige Verkorkstheit dieses Landes gerade. Also könnte in der ganzen Ablehnung in dieser Stadt etwas liegen, was vielleicht sogar sinnvoll ist, um uns ein bisschen zu entspannen?
Na, ich finde, also ja, weil du jetzt schon CDU-Haftigkeit, ich glaube, die SPD in Berlin ist auch nicht ohne. Ja,
nee, großer Fan, also ich bin wirklich großer Wovereit-Fan gewesen, ja, obwohl der wirklich viel Mist gebaut hat.
Wer nicht Wovereit-Fan ist,
also das war, aber das kann man, glaube ich, nicht verstehen, dass der Mann, der diese Stadt verschabelt hat.
Stimmt, das zeigt auch unsere, glaube ich, also unsere Verblendetheit und unsere.
Aber der hat es so, Wovereit hat mich politisiert, diese Stadt. Also stolz zu sein, Berliner zu sein. Davor war ich das nicht.
Ja, und ich finde, der beste Wovereit-Moment, dann komme ich gleich zu der Frage, ist eben nicht irgendwie arm, aber sexy oder sonst was, sondern es gab, du erinnerst dich bestimmt nicht diesen Winter, der war auch schlimm in Berlin, also schlimm, was Eis und Schnee anging, aber es gab vor so 10 Jahren irgendwann mal so einen ultraschlimmen Eiswinter. Die ganze Zeit brachen sich alte Damen irgendwie irgendwelche Knochen.
Den sogenannten Oberschenkel.
Den sogenannten Oberschenkel, Halsbein, was,
ja.
Und Wovereit wurde dann konfrontiert vor dem Roten Rathaus mit dieser Situation und damals schon kam halt niemand mit dem Streuen nach und so weiter und an Salzen war auch nicht zu denken. Und dann hob er so vor laufender Kamera seinen Schuh und sagte, naja, sie brauchen Spikes. Und das ist ja, das ist Berlin-Mindset.
Ja.
So, naja, zieh halt Spikes an, wenn du nicht hinfallen willst.
Das ist, pass auf, das gibt es wirklich. Und auch jetzt bei diesem, das war dann immer, wenn so Glatteis war, wurde nicht gesagt, die Stadt muss gestreut werden, was ja toll wäre, wenn es klappen würde, sondern da ist immer so, ich binde mir Socken um meinen Schuh. Das war einfach, wenn er keine Spikes hat, bindet sich einfach ein Socken um seinen Schuh, dann rutschst du auch nicht mehr aus. Und dann kannst du das machen.
Genial, ja. So. Aber was ich sagen wollte zu der Frage, was kann sich das Land von Berlin abschneiden, welche Scheibe von Berlin, würde ich sagen, natürlich genau diese Resilienz und diese Robustheit zu sagen, ganz ehrlich, ob jetzt Kai Wegner uns regiert oder missregiert oder wer auch immer, so viel ändert es jetzt auch nicht. Natürlich sehen wir Auswirkungen von politischen Ideen und vielleicht auch Fehlern. Aber ehrlich gesagt ist Berlin halt eine Stadt, die zeigt, dass man eine gewisse Resilienz gegen politische und gesellschaftliche Entwicklungen haben kann, indem man halt einfach stur bleibt.
Bist du gegen Berlin autofrei oder für Berlin autofrei?
Also die berlinischste Antwort, die ich dir jetzt geben kann, ist so, solange ich mit meinem Auto noch zu meiner Wohnung gelange, finde ich es natürlich genial, wenn keiner mehr mit dem Auto da rumfahren kann.
Ja.
Und du?
Exakt genauso. Für Berliner, die gebürtig sind, darf es diese Berlin-Fahrer...
Halt, Moment!
Okay, für Berliner ohne Bewusstsein hier angekommen und dann groß geworden. Nee, aber ich wünsche mir natürlich auch Berlin autofrei. Das ist tatsächlich etwas, was ich... Da beneide ich die anderen Städte für diese irgendwie Straßen, die dann plötzlich zu Parks werden.
Aber das ist doch eigentlich nur Amsterdam, oder?
Mir ist immer so, als würde ich, aber ich weiß immer nicht, ob das eine Computergrafik ist, die ich irgendwo mal gesehen habe in so einem Futurismus-Magazin oder ob das wahr ist.
Das ist, glaube ich, ein Entwurf von 2000 für den Gleisdreieck.
Also mir ist so, dass andere Städte das auch können. Dass lustigerweise sagt man immer, London ist so ganz toll, hat es hinbekommen, diese Verkehrswende. Aber immer, wenn ich in London bin, ist trotzdem Stau in der Mitte der Stadt. Also ich habe es noch nicht so richtig verstanden, wie sie es hinbekommen haben. Mir erscheint Berlin mit Kai Wegner, das Wegner-Berlin, sehr... 1987 mäßig. Das ist so dieses komische auch Stadtautobahn und das ist so, also eigentlich, was Kai Wegner macht, ist so, er macht Politik für West-Berlin, habe ich das Gefühl. Sonst würde er nicht das erlauben, dass jetzt zum Beispiel auf Warschauer Straße das nächste Hochhaus gebaut wird auf dem RAW-Gelände.
Boah, ja,
also so.
Ja, aber er macht für ein ganz spezifisches West-Berlin-Politik.
Genau.
Ne? Also wir reden von hinter Charlottenburg noch.
Genau, also wirklich so das, da dieses Einfamilienhaus West-Berlin. Das ist das. Und das stört mich so ein bisschen, weil ich will halt auch nicht, dass Berlin eine Einkaufspassage wird.
Mhm.
So, ich will nicht, dass irgendwie, also ich will ja, dass es, wir brauchen Dysfunktionalität, um zu funktionieren. So. Und vielleicht ist das, was ich sagen würde, wenn mich jemand fragen würde, die Frage, die ich gerade gestellt habe, was kann von Berlin? Ich glaube, zu lernen, wie wichtig das es ist, dass etwas dysfunktional ist. So, dass wir aus der Fehlerhaftigkeit erst wachsen können. So, die Perfektion ist das Langweiligste, was es gibt. Dann zieh nach Hannover.
Ich wollte gerade sagen, oder nach München, aber das Schöne an München
ist ja auch nicht perfekt.
Ist ja, dass die S-Bahn eigentlich auch nie fährt.
Also München ist ja auch nicht perfekt. Vielleicht Hamburg. Was ist die perfekteste Großstadt Deutschlands?
Also Hamburg mag ich überhaupt nicht, verstehe ich. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich war früher ganz oft in Hamburg beruflich. Die Stadt verstehe ich 0,0.
Genau. Ich habe das Gefühl, das wird ein eigener Podcast, wir reden einfach über Städte.
Jede Woche eine Stadt durch. Ich habe Köln lieben gelernt kürzlich. Meine Eltern sind nach Köln gezogen, ich kannte Köln sonst immer nur so am Bahnhof und dann irgendwo hinlatschen. Ja. Mega gute Stadt.
Köln ist für mich wie so ein Bezirk von Berlin. Auch mit diesen Häusern.
Ja, stimmt.
Diese 50er-Jahre-Häuser mit diesen gefliesten Eingängen.
Ja.
Ach, Köln ist okay. Mit Köln habe ich gar keinen... Das ist ja so eine freundliche Stadt.
Und was würdest du jetzt jemandem sagen, der Berlin als Nicht-Berliner verstehen will, wo muss er jetzt hin? Also du hast einen Tag in Berlin jetzt.
Einen Tag hast du in Berlin? Oh, das ist schwer. Fahr auf den Fernsehturm.
Obwohl da jetzt Tim Raue sitzt.
Das macht nichts. Musst du ja nicht ins Restaurant, kannst ja auf die Aussichtsplattform. Fahr auf den Fernsehturm, red mit den Leuten, die da arbeiten. Das sind alles Berliner, sind alles gute Menschen.
Kostet mittlerweile so viel wie eine Zugfahrt nach irgendwo hin, habe ich letztens gesehen.
27 Euro oder so? Über 20 Euro,
glaube ich. Doch mal, hallo.
Ja, ist mega teuer. Nee, dann fahre ich auf den Fernsehturm. Ich finde, ein Ort, wo man Berlin extrem gut spürt, ist in der Schwimmhalle. Und dann kannst du auch die Unterschiede zwischen West- und Ostberlin sehr gut spüren. Also während man in Westberlin ist eine Schwimmhalle, im Prinzenbad ist so eine aufgeblasene, so, oder da gibt es so eine Schwimmhalle, mit so einem, die man so aufbläst.
Ja, die ist bei mir da ums Eck, ja.
Oder wenn du dann eben zum Beispiel in Mitte, ja, Leute, das ist der Tipp, geht ins Schwimmbad, unterhaltet euch dort mit den Leuten, kaum jemand wird mit euch reden, aber die, die mit euch reden, sind auf jeden Fall auch echte Berliner und da kann man Berlin sehr spüren. Alle sind so völlig ohne Scham, das finde ich immer so krass in Schwimmhallen in Berlin.
Wofür sollen sie sich schämen?
Naja, also ich war wirklich ja weltweit in so vielen verschiedenen Schwimmhallen und dieses mit dem Pimmel so vom Schrank zur Dusche zu laufen, das machst du wirklich auch nur in Berlin.
Und ist es Ost-West nochmal anders?
Das weiß ich nicht. In West-Berlin gehe ich, ich war während Corona in Olympiastadion, da konnte man draußen schwimmen, weil das nachts, Quatsch, auch im Winter beheizt ist. Und da war es ja so, dass man nicht in die Umkleiden durfte und dann waren alle nackt am Beckenrand. Das fand ich auch sehr verbindend.
Und gehst du auch nackt duschen im öffentlichen
Schwimmbad? Ja, ja. So, also ich fand das, also ich mag, und das führt aber zu großen Verwirrungen, weil du oft ja, wenn ich im Ausland bin, dann eben vom Schrank zur Dusche nackt bin. Und das führt zu entsetzten Blicken. Und es gibt einen Ort auf der Welt, wo es auch zwei Orte, Japan ist es total okay, nackt rumzulaufen und in Island ist es auch total okay. Mhm. In Rest der Welt ist es eher verpönt.
Also Sozialismus scheint nicht das Bindeglied zwischen diesen Orten zu sein.
Nee, es ist glaube ich eher so, tja, das ist noch also wieder eine andere Folge. Was verbindet Japan, Island und Berlin? Wir haben nicht geklärt, was wir hier klären wollten. Warum ist, doch haben wir eigentlich.
Doch,
wir haben viele, viele Punkte abgearbeitet.
Ich finde, es ist klar, dass so viele Menschen sich an dieser Stadt abarbeiten. Das ist auch völlig okay.
Ich finde, dass diese Folge sollte jetzt, immer wenn der nächste Artikel kommt und der wird kommen, holen wir diese Folge raus. Ich poste sie in den sozialen Netzwerken und weisen darauf hin, wenn ihr euch fragt, warum es schon wieder so einen Artikel gibt, hört diese Podcast-Folge mit Patrick Bauern.
Aber das triggert dich schon auch noch. Also
mir macht Spaß darüber, mir macht Spaß darüber zu reden.
Und was war die beste Berlin-Beschimpfung, die du bei der Recherche jetzt gesehen hast?
Die beste Berlin-Beschimpfung ist eigentlich für Kinder vom Bahnhof Zoo. Dieses Buch. Das ist so. Dieses Buch ist ja auch, wenn man das Buch liest, willst du ja danach Heroin nehmen. Das ist ja das Krasse. Also ich finde, das ist einer der wichtigsten Bücher, das ich so gelesen habe als Journalist, aber auch als Buchlesender. Und Wir Kinder vom Bahnhof Zoo beschreibt genau das, was diese Stadt ist. Und zwar grenzüberschreitend. In jedem Bezirk findest du das. Nämlich dieses, der Genuss nicht am, sondern im Abgrund. So, du willst ja, also du weißt, es ist alles furchtbar. Aber trotzdem möchtest du gerne in diese Traumwelt einmal hinabsteigen. Bei Kinder vom Bahnhof Zoo, also Heroin nehmen. Und das lässt sich irgendwie für mich auf so viele Sachen in Berlin anwenden.
Das ist spannend nochmal, also als letzter Gedanke, dass das vielleicht das Faszinierende an dieser Stadt ist und das Begeisternde finde ich auch immer noch, dass du so oft am Tag an so vielen Abgründen vorbeikommst. Ich rede jetzt nicht von anderer Leute Abgründen, sondern Weggabelungen, wo du denkst, ich könnte heute mein ganzes Leben für immer verändern. Und das hast du nicht in vielen Städten.
Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und wir machen es nicht, wir bleiben trotzdem Spießer. Das ist ja das Beste.
Ja, eben, natürlich. Also, ich halte mich fern von Abgründen.
Ich könnte jetzt einfach mich umbringen mit 2 Gramm MDMA im KitKat. Nein, ich hole meine Kinder von der Kita ab.
Absolut. Da gucke ich auch schon auf die Uhr. Oh ja.
Dann vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.